Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, guten Tag.
2011, das ist noch gar nicht so lange her, wurde die interne Struktur in der NATO schon mal verkleinert wegen der Finanzkrise damals. Wurden Stellen abgebaut, Standorte geschlossen. Was hat sich jetzt verändert, dass sich die NATO wieder vergrößern will oder muss?
Ja, 2011 haben wir wirklich in einer vollkommen anderen sicherheitspolitischen Welt gelebt. Da war Russland noch Partner, da gab es den sogenannten Islamischen Staat noch nicht. Das heißt, die Lage hat sich radikal verändert in den vergangenen Jahren und die NATO hat jetzt darauf reagiert. Im Übrigen nicht erst jetzt, sondern das ist natürlich ein Prozess, der sich lange abgezeichnet hat.
Wie genau sehen denn da die Zahlen aus? Von wie vielen Menschen, militärischem Personal und von wie viel Geld sprechen wir vielleicht auch?
Also es geht da jetzt weniger um Personal. Die NATO hat ja eine ganze Reihe an neuen Aufgaben übernommen. Die eine große Veränderung ist die veränderte Großwetterlage mit Blick auf Russland. Russland hat durch die Krim-Krise 2014, also durch die Annexion der Krim, durch das erstmalige militärische Verschieben von Grenzen seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa eine neue Lage geschaffen. Und die NATO hat dann umgeschwenkt und erklärt, dass dieses Russland kein Partner der NATO sein kann länger, sondern ja, nicht ein Gegner, aber zumindest ein strategischer Herausforderer, wie die NATO das nennt. Ja, und das ist ein Teil der neuen Aufgaben, das natürlich auch Geld kostet, das Personal bindet, das eine neue militärische Ausrüstung bedingt, wenn Sie so wollen, tatsächlich eine Aufrüstung, aber eben aufgrund dieser veränderten Lage.
Wird es dann am Ende eine komplett andere NATO, als wir es über die letzten Jahre vielleicht auch gekannt haben? Oder ist es eigentlich eher wieder ein Schritt zurück zu etwas, das es schon gab, nämlich als die Politik im Kalten Krieg ja auch schon mal aggressiver war?
Ich glaube, wir sind nicht in einer Situation, wo wir einen neuen Kalten Krieg haben, sondern wir haben jetzt eine Veränderung, wo eben es offenkundig nicht mehr selbstverständlich ist, dass Grenzen in Europa nicht mit militärischer Gewalt verschoben werden sollen und wir das nicht akzeptieren möchten sozusagen. Und dafür ist die NATO ja da. Der Kern der NATO ist das Beistandsversprechen, dass ein Angriff auf einen Staat, ein Angriff auf alle Staaten sozusagen gewertet wird und dagegen versucht man sich zu rüsten und das will man jetzt so umsetzen, dass man eher wieder nach Russland guckt. Aber die NATO hat eben gleichzeitig einen sogenannten 360-Grad-Blick und das unterscheidet eben auch die NATO heute von der NATO im Kalten Krieg. Russland ist nicht das einzige Problem, das die NATO hat, sondern es gibt Herausforderungen im Süden, die sozusagen die NATO fordern. Es gibt eine riesige Herausforderung im internationalen Krisenmanagement, so Sachen wie Afghanistan. Das gab es ja im Kalten Krieg nicht, dass die NATO außerhalb ihrer eigenen Grenzen tätig wird. Und das bringt die NATO gewiss durcheinander, weil natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen bei den Mitgliedstaaten bei diesen einzelnen Fragen vorherrschen.
Wie ließe sich denn da aber eine balancierte Antwort finden? Sie haben vorhin gesagt, die NATO kann oder will ja vielleicht auch nicht auf eine aggressive russische Politik reagieren, indem sie genauso aggressiv ist, sondern vielleicht eher noch auf Abschreckung weiterhin setzt, aber trotzdem vielleicht offensiver sich darstellen muss als Player. Wie kann das gelingen?
Da geht es eben tatsächlich darum, dass man Russland abschreckt vor einem Verhalten, was man selber nicht möchte. Man will also sozusagen einen Einfluss nehmen auf die russische Risikokalkulation, dass es sich eben nicht lohnt, solche Sachen, wie man in der Krim oder wie man in der Ostukraine macht, mit dem Baltikum zu machen. Und das fällt ja nicht vom Himmel, sondern da muss man eben auch militärisch für planen, um eben zu sagen, wir sind bereit zu handeln für den Fall des Falles, weil wenn man nicht bereit wäre, dann würde man gewissermaßen einen potenziellen Gegner ja geradezu einladen, diese Reaktion zu testen. Wenn aber klar ist, die Verfahren sind so eingespielt und der politische Wille ist auch da, dass man reagieren würde, dann, und das ist die Logik der Abschreckung, braucht man gar nicht erst handeln. Und darum geht es im Moment. Gleichzeitig müssen wir aber, und das weiß auch die NATO und das muss sich vielleicht noch etwas stärker machen, gleichzeitig muss die NATO ein neues politisches Kooperationsangebot an Russland machen. Das heißt, niemand hat sein Interesse an einer Eskalationsspirale und ein gegenseitiges Hochrüsten, sondern wir brauchen politische Lösungen der Konflikte. Das ist das Wichtigste. Wir müssen also mit Russland darüber reden. Vielleicht müssen wir auch darüber reden, ob wir die Krim nicht sozusagen in eine Verhandlungslösung einbeziehen. Weil es gibt natürlich auch legitime russische Interessen und wir müssen die legitimen russischen Interessen von den nicht legitimen russischen Interessen trennen. Und das ist eine politische Aufgabe, die nicht so sehr für die NATO sich stellt, sondern das ist eine Aufgabe der internationalen Politik und das muss auf allen Ebenen intensiver diskutiert werden.
Sie haben vorhin noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass die NATO ja ein Bündnis ist. Das bedeutet natürlich, dass die Mitglieder auch beitragen müssen, den Herausforderungen sich zu stellen, die Aufgaben mit zu übernehmen. Es gibt nun Überlegungen, in Deutschland auch ein weiteres NATO-Hauptquartier entstehen zu lassen im Zuge dieser Umstrukturierung. Was würde das denn militärisch und politisch bedeuten für Deutschland?
Deutschland ist der zweitgrößte NATO-Staat, je nachdem, wie man rechnet, von der Wirtschaftskraft ganz gewiss, aber auch von der Größe des Militärs, von der Größe der Bevölkerung. Also Deutschland ist zentral an all diesen Umwälzungen, die die NATO gemacht hat in den vergangenen Jahren, beteiligt. Da ist also Deutschland nicht Subjekt, sondern Deutschland ist Objekt und Deutschland steht voll dahinter, dass die NATO sich neu ausgerichtet hat. Und ja, Deutschland muss mehr Verantwortung in diesem Bereich übernehmen. Deutschland hat zum Beispiel sich als sogenannte Rahmennation angeboten, wo sie enger mit anderen Staaten zusammenarbeitet, um ihre militärischen Fähigkeiten gewissermaßen enger an andere Staaten zu binden und dadurch Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Und diese Frage, die jetzt diskutiert wird mit Blick auf dieses neue Hauptquartier, das Sie angedeutet haben, da geht es eigentlich nur darum, dass Truppenverlegungen, Szenarien, die wir gerade diskutiert haben, ja auch von operativer Planung begleitet werden müssen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Defiziten im Moment. Zum Beispiel können Truppen ganz offenkundig nicht so schnell verlegt werden, wie man sie braucht. Und dieses neue Hauptquartier, was jetzt wohl beschlossen wurde, das soll eben solche Fragen angehen. Und da geht es aber nicht um 10.000 an Truppen oder so, sondern das sind militärische Führungseinrichtungen, die das, was operativ gedacht und geplant wird, auf dieser Ebene umsetzen soll. Aber da sind nicht riesige Investitionen erforderlich und auch keine riesigen Soldatenzahlen, sondern das ist gewissermaßen das Gehirn, wenn Sie so wollen, für diese Neujustierung.
Die NATO muss sich neuen Aufgaben stellen und sich deswegen auch neu aufstellen, buchstäblich über die geplanten Veränderungen in der Struktur der NATO und was das für Europa und Deutschland bedeutet. Darüber habe ich mit Johannes Fawig gesprochen von der Uni Halle. Vielen herzlichen Dank für Ihre Sehr Zeit.
Gerne. Schönen Tag.